Bonuspunkte, der Hörspaziergang zum ESC.
Hey, hey. I'm Abo.
I'm Tuna. Enjoy your walk.
Stefania, mamo, mamo, Stefania, rozkwitaje pole, a wona sywije. Zaspiewaj meni, mamo, kolyskowu, chociu jeszcze poczuty twoje.
Du stehst jetzt mitten auf dem Heldenplatz. Schau dich um. Das Parlament, das Wiener Rathaus und die Hofburg. Dreh eine Runde und lass deinen Blick schweifen. Um dich herum stehen Gebäude, in denen seit Jahrhunderten über unsere Zukunft verhandelt wird. Es geht um Macht, um Freiheit und um die Frage, was eint uns als Europa eigentlich? Du hörst hier Stefania von Kalush Orchestra, den ukrainischen Gewinnersong des Eurovision Song Contest 2022. Eigentlich ist das ein Lied über die Mutter des Sängers. Für viele wurde es aber zu einem Symbol, für Widerstand und Zusammenhalt. Für ein Land, das gerade um seine Zukunft kämpft. Ein Song, der nicht explizit politisch ist und trotzdem politisch verstanden werden kann. Aber wie viel Politik steckt eigentlich im ESC? Wie politisch darf er sein? Die offizielle Ansage der Europäischen Rundfunkunion EBU ist klar. Gar nicht. Laut Statuten ist der Song Contest eine unpolitische Unterhaltungsveranstaltung. Doch wer die Geschichte des Wettbewerbs kennt, weiß, Musik war hier schon immer eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Alice Tummler, die 2015 den ESC in Wien moderiert hat, sieht das so.
Es wurde ja gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg, damit sich die Länder wieder verbinden auf nicht politische Art und Weise, indem sie miteinander gegeneinander singen und sich nicht bekämpfen. Und ich finde einfach, dass der Politik überhaupt nicht da drin zu suchen hat. Das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung.
Der ESC wurde als Friedensprojekt geboren. Er sollte eine Bühne sein, auf der wir um Punkte singen, statt gegeneinander Kriege zu führen. Eine Art Europameisterschaft der Musik, in der es um das Miteinander geht. Für die KünstlerInnen, wie Nathan Trent, der Österreich 2017 vertreten hat, fühlt sich das im Idealfall auch genau so an.
Du weißt, du bist mit vielen Ländern in einem Raum und du repräsentierst dein eigenes. Natürlich ist es dann also automatisch eine politische Botschaft. Aber es hat sich nicht politisch angefühlt. Und das war, glaube ich, das, was ich so geliebt habe am ESC. Das ist, also damals in meinem Jahr zumindest, ging es so um die Musik.
Doch dieser scheinbar unpolitische Raum bekommt immer öfter Risse. Kriege, Krisen und soziale Spannungen machen vor der Arena nicht Halt. Caesar Sampson, der 2018 in Lissabon für Österreich den dritten Platz geholt hat, beobachtet genau diesen Wandel.
Dass immer wieder politische Themen den Song Contest berührt haben, beeinflusst haben, ihn vor Herausforderungen gestellt haben, das war immer schon so, aber jetzt leben wir in so einer volatilen Zeit, dass das einfach anders ausschaut. Ja.
Wer auf der Eurovision-Bühne steht, ist nicht nur Musikerin, sondern Projektionsfläche für alles, was in einem Land politisch gerade geschieht. Das ist ein enormer Druck, den auch die österreichische Teilnehmerin Kalin bei ihrem Auftritt in Malmö im Jahr 2024 zu spüren bekam.
Ich sehe mich als Künstlerin nicht als eine Aktivistin. Ich sehe mich nicht in der Aufgabe dazu, mich politisch zu äußern. Ich bin für die Unterhaltung da, dafür, dass es Menschen auf der Bühne gut geht und sie vielleicht einen kurzen Moment haben, wo sie genau dem entfliehen können. Man sagt immer, und es steht auch in den Regeln, es ist nicht politisch und es darf nicht politisch sein. Ich glaube, es ist mittlerweile sehr politisch, leider. Muss ich auch sagen. Man muss vorab aufpassen, mit wem man überhaupt gesehen wird, wenn man die Hände schüttelt, mit wem man spricht, mit wem man Fotos macht, wem man folgt auf Social Media. Also das war in meinem Fall super schwierig irgendwie, weil ich mitbekommen habe, dass die Fans rausgefunden haben, dass ich zum Beispiel der Künstlerin aus Israel vom Vorjahr, gar nicht von meinem Jahrgang, einfach gefolgt bin. Da war noch nichts los politisch.
Schon 2015, bei der Austragung in Wien, hat das Motto Building Bridges nicht immer funktioniert. Erinnert sich Moderatorin Alice Tummler an den Auftritt Israels.
Es wurde ja sehr viel geboot im Saal. Und das hat man im Fernsehen gar nicht so gehört. Im Saal war es unfassbar laut. Also so wirklich. Und das fand ich dann wieder den Künstlern gegenüber einfach sehr respektlos, weil ich meine, man sucht sich nicht aus, wo man herkommt.
Die Teilnahme Israels während des Gaza-Krieges sorgte für die größten Proteste der ESC-Geschichte. 2025 ging die israelische Sängerin Yuval Raphael in Basel an den Start. Mittendrin steckte das österreichische Duo Aber und Tünner, das für Deutschland antrat. Tünner erinnert sich an eine gemeinsame Straßenbahnfahrt mit den anderen TeilnehmerInnen.
Da gab es diese Waggons und da waren wir zum Beispiel Deutschland oder unsere Partie war mit Israel in einem Waggon. Und das war ganz schlimm, weil da gab es natürlich ganz viele Leute, die demonstriert haben und die auch den Waggon beworfen haben. Und das hatte nichts mit ihr zu tun. Also wirklich nichts, das war einfach nur gegen ihr Land gerichtet oder wegen der Politik. Also da ging es gar nicht um Musik, würde ich sagen.
Wir schreiben das Jahr 2026 und die Stimmung rund um den ESC in Wien ist angespannt. 5 Länder haben die Reißleine gezogen und boykottieren die Show komplett. Spanien, die Niederlande, Irland, Slowenien und Island. Mit nur 35 TeilnehmerInnen ist das die niedrigste Beteiligung seit mehr als 20 Jahren. Der Vorwurf des Doppelstandards steht im Raum. Viele Fans fragen sich, warum wurde Russland 2022 direkt nach dem Angriff auf die Ukraine sofort suspendiert, während Israel trotz der Eskalationen in Gaza und im Iran weiterhin auf der Bühne stehen darf. Alice Tummler hat eine klare Haltung.
Natürlich sind die ganzen derzeitigen Krisen sehr kompliziert, aber gut, ich meine, entweder man schließt alle kriegführenden Länder aus oder gar keins. Und das ist meine persönliche Meinung.
Aber ist ein Ausschluss immer die beste Lösung? Peter Kraus, Wiener Stadtrat und ESC-Superfan, sieht das kritisch.
Ich finde diese Rufe nach Ausschlüssen ganz schwierig. Ich verstehe, woher sie kommen. Also ich verstehe auch die Wut und den Ärger dahinter, der dahinter liegt, den will ich gar nicht wegreden. Da kommt es dann sehr schnell zu einer Gleichsetzung, oft vor Regierung ist gleich Fernsehstation, die ja eigentlich oft unabhängig sind, ist gleich Künstler oder Künstlerin. Und das dann sozusagen alles gleichzusetzen und zu sagen, weil jemand andere, nämlich eine Regierung, eine Entscheidung getroffen hat, darf jetzt ein bestimmter Künstler, Künstlerin dort nicht teilnehmen, ist aus meiner Sicht sehr schwierig.
ESC-Fan Anna hat für sich eine Entscheidung getroffen. Sie verfolgt das Event seit Jahren. 2026 boykottiert sie es aber.
Ich war eigentlich immer der größte Song Contest-Fan, schon seit meiner Schulzeit. Ich war auch schon oft vor Ort live dabei und also ich liebe die Eurovision. Aber heuer will ich nichts damit zu tun haben. Ich war sehr enttäuscht, dass auch heuer wieder Israel teilnehmen kann. Und ich frage mich, was es eigentlich braucht, damit wir nichts zu tun. Als wäre irgendwie alles ganz normal. Das wird das, was wir jeden Tag in der Zeitung, im Fernsehen sehen, gar nicht passieren. Während in Wien dann Song Contest Party ist und die israelische Flagge im Fernsehen geschwenkt wird, werden halt die Leute in Gaza an Hunger leiden, weil die Felder zerstört sind und weil die Hilfslieferungen nicht ins Land dürfen. Und es tut mir wirklich im Herz weh, dass mein Song Contest, mit dem ich verbinde Menschenrechte und Verbindung über die Landesgrenzen hinweg und Liebe und Frieden, so kitschig das ist, dass mein Song Contest dann verwendet wird als Propagandatool von einer Regierung.
Boykotte und Rauswürfe ziehen sich durch die ESC-Geschichte wie ein roter Faden. 2009 wollte Georgien in Moskau mit dem Song »We don't wanna put in« an den Start. Ein ziemlich deutlicher Diss gegen Wladimir Putin. Georgien wollte damit gegen den russischen Einmarsch in Südossetien protestieren. Die EBU fand das gar nicht lustig und verlangte eine Textänderung. Und Georgien blieb lieber gleich zu Hause. Ein weiteres Beispiel. 2015 trat Armenien mit dem Song Face the Shadow an. Der ursprüngliche Titel war Don't Deny. Eine direkte Anspielung auf die Leugnung des Völkermordes an den Armeniern durch die Türkei. Die EBU zwang Armenien zur Titeländerung, da der politische Bezug zu direkt war.
We find so many ways of fooling our heart, playing too many games, trying to hide when you follow a dream, surrender the sorrow inside.
Und was ist mit Staaten, die systematisch LGBTQIA+-Rechte verletzen? 2013 wurde deshalb gegen Russland protestiert. Der Historiker Florian Wagner argumentiert, dass die Teilnahme am Wettbewerb für diese Länder auch eine Chance sein kann.
Wenn man immer darüber diskutiert, soll jetzt dieser Staat oder jener Staat ausgeschlossen werden, weil selbst wirklich diktatorische Regime, die beim Song Contest angetreten sind, in der Vergangenheit ja dann auch in der Position war, dass wenn sie beim Song Contest antreten, sie auch diese ganzen Beiträge ausstrahlen müssen.
Peter Kraus glaubt sogar, dass genau das die größte Angst der Autokraten ist.
Für Putin und die russische Regierung ist, glaube ich, nichts schlimmer, als Queerness auf einer Bühne zu sehen. Und, glaube ich, nichts besser für die Menschen vor Ort, als wenn ganz, ganz viele Russinnen und Russen lebensfrohe Queerness im Fernsehen sehen.
In der Theorie ist die Sache klar. Die EBU-Statuten untersagen politische Symbole knallhart. Doch was als politisch gilt, ist Auslegungssache. Kann Kunst überhaupt neutral sein? Peter Kraus glaubt, nein. Sie ist immer ein Spiegel unserer Zeit. Auch für Nathan Trent ist klar, Kunst passiert nicht im luftleeren Raum.
Ich meine, irgendwo ist Kunst trotzdem auch politisch, natürlich. Also irgendwie steht man als Künstler trotzdem für etwas ein, je nachdem, was man repräsentiert. Ich glaube einfach, es soll jedem Künstler überlassen sein, wie sehr es um eine politische Aussage geht oder ein politisches Statement oder wie sehr es um die Musik geht oder wie sehr das beides irgendwie miteinander verbindet. Ich glaube, es ist beides, darf koexistieren.
In einer Welt, die oft nur schwarz oder weiß kennt, verlangt uns der ESC etwas Schwieriges ab. Wir müssen aushalten, dass Dinge gleichzeitig wahr sein können. Dass man einen Song liebt, aber die Politik dahinter kritisiert. Dass man feiert, während man sich Sorgen macht. Was meinen der Sänger Caesar Sampson und Drag Queen Duzi Eisenhower dazu?
Ich glaube, der Song Contest kann das gut verkraften, dass immer wieder politische Themen sind. So sind wir einfach als Menschen. Das bewegt uns, das gehört zu unserem Leben dazu. Das will auch der Song Contest sicher nicht totschweigen. Aber ich glaube, der Song Contest muss trotzdem schauen, dass er bewahrt wird in der Ausrichtung, die er sich vorgenommen hat.
Auch wenn wir divided by politics sind, können wir trotzdem united by music sein. Nur weil da vielleicht Gäste sind, die wir nicht so gerne dabei hätten, heißt das nicht, dass wir deswegen die Party nicht machen wollen und nicht Spaß und Gemeinsamkeit und Community feiern können, obwohl eben nicht alles 100% so ist, wie wir das gerne hätten.
Und jetzt bist du dran. Auf unserer Website wartet ein Voting auf dich. Angenommen, du müsstest die Regeln für den ESC 2026 hier in Wien festlegen. Darf ein Land mitmachen, das Krieg führt? Wenn du mit jemandem unterwegs bist, tausch dich doch darüber aus. Nimm diese Gedanken mit, wenn du dich mit Jamala aus der Ukraine und ihrem Song 1944 jetzt auf den Weg Richtung Museumsquartier machst. Wir hören uns dort.
When strangers are coming, they come to your house. They kill you all and say, we're not guilty, not guilty. Where is your mind? Humanity cries. You think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls.
People are free. Don't let it live. The happiest time. Erinnerung.